Sie hören SWR 2 am Samstagnachmittag. Kommen wir zu einem Thema, das ziemlich aus den Medien verschwunden ist, was nicht bedeutet, dass es nicht mehr passiert. 235 Menschen auf einem Schiff, das gerade mal 50 Menschen Platz bietet. Menschen, die Furchtbares erlebt haben und die wahrscheinlich nicht überlebt hätten, wenn er nicht da gewesen wäre. Kapitän Klaus-Peter Reisch und sein Team haben diese Menschen vor der Küste Libyens gerettet mit ihrem Seenotretter Lifeline. Sie erinnern sich sicher, denn das ging wiederum durch die Medien. Eine Woche lang irrte das Schiff im Sommer auf dem Mittelmeer herum, weil es nirgends anlegen durfte, bis es schließlich in Malta eingelaufen ist. Klaus-Peter Reisch wurde verhaftet und vor Gericht gestellt. Die maltesischen Behörden werfen ihm vor, dass das Schiff nicht ordnungsgemäß registriert gewesen sei. Übermorgen, also am 19. November, wird der Prozess in Valletta fortgesetzt. Über die ganze Geschichte will ich nun sprechen mit Klaus-Peter Reisch. Schönen guten Tag.
Hallo, Frau Werner.
Herr Reisch, bevor wir auf den Prozess zu sprechen kommen, nochmal zurück zum Anfang. Wenn Sie sich an den Tag erinnern, an die Situation, wie Sie das Schiff im Mittelmeer gefunden haben, wie war das?
Ja, wir hatten in der Nacht, in der Früh um 3 ungefähr, das erste Mal Radarkontakt zu verschiedenen Zielen, die wir eben mit unserem Hochleistungsradar gespottet haben. Und wir haben uns dann halt auch gleich auf die Suche begeben und sind den ersten dieser hellen Punkte auf dem Radarschirm angefahren.
Und wie läuft dann so eine Bergung ab? Hatten Sie und Ihr Team denn überhaupt auf der Lifeline Platz für 235 Menschen?
Also wir können 235 Menschen für einen gewissen Zeitraum, das haben wir ja auch unter Beweis gestellt, durchaus auf dem Schiff, wenn das Wetter entsprechend mitspielt, bei schlechtem Wetter geht es natürlich nicht so lange, unterbringen und auch verköstigen. Wir sind da mit 200 Kilogramm Couscous, 150 Kilogramm Reis, Großdosen, Gemüse aus der Gastronomie und so weiter aufgestellt, sodass wir eben da eine Verköstigung und auch eine Wasserversorgung der Menschen, die haben ja alle furchtbar Durst, weil sie auf diesem Schlauchboot meistens nichts zu trinken mitbekommen und auch vorher mit nur einem Liter Wasser am Tag verpflegt worden sind, haben den großen Wasserbedarf. Sie möchten auch ihre Kleidung waschen und sich selbst. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie Menschen, ja, ich sag's jetzt mal salopp, stinken können. Diese Menschen haben monatelang kein Wasser zum Waschen gesehen und die haben da ein sehr großes Bedürfnis und das können wir eben mit unserem Wassermacher befriedigen, sodass wir eine Weile lang das schon durchhalten. Mhm. Wir packen die Leute auch in der Nacht in warme Decken ein. Wir haben über 250 Bundeswehrdecken auf dem Schiff, die wir dann ausgeben, dass die Leute nicht frieren müssen.
Gut, die Schiffbrüchigen sind dann zunächst in Sicherheit, doch dann irren sie tagelang auf dem Mittelmeer umher, weil sie nirgends anlegen dürfen. Wie sind Sie mit dieser Situation zurechtgekommen, Sie und Ihr Team?
Unser Arzt, der dabei war, ist ein pensionierter Herzchirurg, eine Intensivkrankenschwester, ein Medizinstudent im 10. Semester, der im Übrigen auch ganz hervorragend die Logistik auf dem Schiff macht für die Krankenstation, plus 4 ausgebildete Rettungssanitäter. Ich denke, wir sind da ganz gut aufgestellt und können so gut wie alles hier auf dem Schiff leisten, ebenso gut wie ein Notarztwagen von der Berufsfeuerwehr. Und wenn es halt dann nicht mehr geht, so wie in dem Fall von dem einen jungen Somalier, der 3-mal schwer misshandelt worden ist und der einen Riss im Bauchfell hatte, durch das der Darm ausgetreten war und der Arzt gesagt hat, wenn wir ihn nicht innerhalb von 6 bis 8 Stunden ins Krankenhaus bringen, dass er operiert werden kann, dann ist der Mann tot. Dann haben wir hier ein Notevakuierungsverfahren eingeleitet und dann kommt ein Rettungsschiff der maltesischen Behörden in dem Fall und holt den Mann dann ab und bringt ihn ins Krankenhaus.
Trotzdem, wenn man eine Woche versucht, irgendwo an Land zu gehen und das klappt nicht, wie ist die Moral dann auf diesem Schiff? Wie haben Sie das gemeistert?
Ja, der Frust in der Mannschaft war natürlich schon ein Stück weit enorm, zumal sich ja zunächst mal ergeben hat, dass wir gehört haben, dass verschiedene Bundesländer in Deutschland Kontingente von unseren Gästen aufnehmen wollen und der immer noch Innenminister Seehofer das dann erfolgreich vereitelt hat. Dann sind wir natürlich erstmal da gestanden und haben gesagt, okay, wie geht's weiter? Dass man uns letztlich auf See nicht am ausgestreckten Arm verhungern lassen kann, das ist ganz klar, weil zur Not klagen wir uns einfach in einen Hafen ein. Die Möglichkeit besteht auch. Oder wenn zunehmend Bedrohung für Leib und Leben der Besatzung oder der Gäste besteht, dann muss man halt selbst sozusagen ein SOS für das Schiff selber ausgeben. Und dann werden die Behörden schon tätig. Ich meine, wir haben ja gewusst, dass der maltesische Präsident Muscat mit verschiedenen europäischen Ländern über die Aufnahme der Flüchtlinge spricht und dass sich da eine Lösung anbahnen wird. Das hatten wir ja mitbekommen. Jetzt, wenn wir einen Distress-Call auslösen, dann lehnen sich die europäischen Regierungen zurück und sagen, Gott sei Dank hat er auf den roten Knopf gedrückt, weil diesen Mayday-Fall, den muss Malta alleine abhandeln. Das heißt aber auch, dass wegen dem Dublin-Abkommen alle Flüchtlinge dann auf Malta verbleiben. Und somit hätten wir weder den Flüchtlingen noch dem Herrn Muscat mit dieser Aktion einen Gefallen getan. Deswegen habe ich immer gesagt, Leute, ruhig Blut, wir werden kein Distress auslösen, wenn es nicht wirklich unbedingt notwendig ist, damit diese Menschen eine Chance haben, von Malta wieder runterzukommen. Mhm. Weil sonst würden die auf Malta letztlich enden. Und unsere Flüchtlinge, unsere Gäste, wie wir immer sagen, und so behandeln wir die Menschen auch, unsere Gäste sind ja in Portugal, in Irland, in Luxemburg, in Belgien, in Frankreich, in Spanien und ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, in den Niederlanden dann letztlich gelandet, wobei immer noch 82 Menschen auf Malta ausharren müssen, weil der italienische Staat, vornehmlich Herr Salvini, seine Zusage 30 zu nehmen nicht eingehalten hat und auch Belgien statt 18 nur 8 übernommen hat, sodass immer noch Leute auf Malta sind.
Wie ist es mit der Bundesregierung gewesen? Bekamen Sie Hilfe von der Seite? Sie haben gesagt, Herr Seehofer hat das Ansinnen der Länder vereitelt. Oder waren Sie wirklich als deutsches Rettungsschiff sozusagen komplett auf sich alleine gestellt?
In der letzten Nacht habe ich alle 2, 2,5 Stunden im Krisenreaktionszentrum des Auswärtigen Amtes angerufen und den dort zuständigen Beamten über die aktuelle Situation auf dem Schiff und das, was ich vorhabe, wie ich weiter handeln werde, explizit informiert. Und ich konnte aber nicht erkennen, dass es irgendeine Reaktion seitens der Bundesregierung zu diesem Thema dann gegeben hat.
Sie sind gelernter Kfz-Mechatroniker und Inhaber eines Sportseeschifferscheins. Wie kamen Sie dazu, sich als Kapitän für die private Seenotrettung zur Verfügung zu stellen? Gab es einen bestimmten Auslöser?
Ja, den gab es. Ich bin 2015 mit einem eigenen Segelboot von Sardinien nach Griechenland gesegelt und wir haben uns halt auf dem Schiff des Öfteren darüber unterhalten, was passiert ist, wenn wir über ein Flüchtlingsboot stolpern. Auf dieser Route faktisch nicht möglich, eine reine Hypothese, aber was würde man denn da tun? Und wir waren uns dann relativ schnell klar, dass mit 6 Rettungswesten und einer Rettungsinsel für 6 Personen dann nicht viel auszurichten ist. 2016, im Jahr drauf, kam ja schon dann die erste größere Anzahl Menschen übers zentrale Mittelmeer und man hat auch diese Katastrophen gesehen, wenn die Schiffe kentern und untergehen und die Menschen dabei sterben. Auch da war dann schon die Diskussion, soll man die Menschen retten oder soll man das lassen? Und ich war der Meinung, ich bilde mir mal selber ein Urteil und ich fahre einfach mal auf so einem Rettungsschiff mit und habe mich dann bei einer Organisation beworben und ich bin dann das erste Mal als Kapitän gefahren im April 2017. Und das, was ich auf dieser Mission gesehen habe und erlebt habe, hat mich dann dazu gebracht, dass ich sage, okay, wenn ich mich da einbringen kann, dann würde ich das auch weiter tun und bin dann insgesamt 6 Missionen gefahren.
Mhm. Und jetzt müssen Sie sich, Herr Reich, vor Gericht verantworten, weil Sie Menschenleben gerettet haben, sich dabei aber nicht an die Bürokratie gehalten haben. Können Sie das verstehen?
Nein, in keinster Weise. Also wir haben auf dieser Mission 6 ja insgesamt 4 Schlauchboote geborgen, 2 Schlauchboote, also die Menschen aus 2 Schlauchbooten haben wir an jeweils ein Frachtschiff bzw. ein Containerschiff übergeben und aus 2 Rettungen hatten wir die Menschen dann an Bord, das waren diese 235. Insgesamt waren es über 450 auf dieser Reise und ich glaube, wenn man 450 Menschen mit seiner Crew zusammen und auch den fleißigen Leuten, die im Hintergrund das Schiff am Laufen halten, zusammen rettet, dann kann man erhobenen Hauptes zum Gericht gehen und das tue ich auch. Mhm. Ich habe da die Courage dafür und ich denke, ich habe nichts falsch gemacht. Es ist ein Politikum. Es geht nicht darum, dass wir etwas falsch gemacht haben, sondern es geht einzig und allein darum, dass dieses Schiff und auch die anderen Rettungsschiffe nie mehr auslaufen, um Menschenleben zu retten.
Genau, die Debatte um die private Seenotrettung wird nach wie vor kontrovers geführt. Ein Argument dagegen ist die Befürchtung, dass das Schleppersystem immer neue Flüchtlinge quasi für Geld ins Meer wirft, sozusagen, damit Sie und andere Seenotretter sie dann wieder rausfischen. Wie sehen Sie das?
Also zum einen muss man wissen, die NGOs, also die Nichtregierungsorganisationen, so wie Mission Lifeline zum Beispiel, retten 40% der Leute. 60% der Leute werden vom Militär und von der Handelsschifffahrt gerettet. Auf die Handelsschifffahrt und auf das Militär einzuhacken, ist natürlich deutlich schwieriger, als auf eine NGO einzuhacken. Das ist einfach so. Und Punkt 2 ist, gerade jetzt, wo keine Rettungsschiffe unterwegs sind und sich auch das Militär auf über 70 Meilen vor die Küste zurückgezogen hat, gerade jetzt dürften ja, wenn es stimmen würde, keine Flüchtlinge mit Booten unterwegs sein. Das Gegenteil ist aber der Fall. Alleine im September sind über 800 Personen dokumentiert auf dem Mittelmeer ums Leben gekommen, bei der Überfahrt Richtung Europa.
Es kann aber auch nicht die Lösung sein, Herr Reich, dass Privatmenschen sich sozusagen aufmachen, ja, um Menschen zu retten. Oder was wäre die Lösung?
Da haben Sie vollkommen recht. Es gab ja bis einschließlich 2015 eine Seenotrettungsmission der italienischen Küstenwache und des italienischen Militärs. Es hieß Mare Nostrum. Und das hat man 2015 eingestellt. Einfach eingestellt. Und dann erst sind die privaten Seenotretter auf den Plan gekommen. Also eigentlich müsste das, was wir tun, die europäischen Regierungen übernehmen. Aber das ist wohl momentan nicht wirklich en vogue.
Klaus-Peter Reich, unsere Gäste haben am Ende des Gesprächs immer einen Musikwunsch frei und Sie haben sich von Udo Lindenberg Sonderzug nach Pankow gewünscht. Warum?
Ja, zum einen habe ich Udo Lindenberg als Spender für Mission Lifeline gewinnen können. Ohne seine finanzielle Unterstützung hätten wir diese Mission niemals fahren können. Ich bin schon immer Lindenberg-Fan. Seine alten und auch seine neuen Lieder finde ich einfach klasse, weil sie verschiedene Dinge des Zeitgeschehens auch mal schonungslos ansprechen und er sich da kein Blatt vor den Mund nimmt. Und außerdem ist er in Afrika mit einer eigenen Stiftung unterwegs und hilft Menschen. Und ja, ich finde, er ist ein großartiger Mensch und er engagiert sich eben auch für die Schwächeren in der Gesellschaft. Und das gefällt mir besonders gut.
Und jetzt hören wir Ihren Wunschtitel Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg. Herzlichen Dank für das Gespräch, Klaus-Peter Reich.
Ich danke Ihnen, Frau Werner. Vielen herzlichen Dank.
Und alles Gute für die anstehenden weiteren Gerichtsverhandlungen auf Malta.
Das kann ich brauchen. Danke sehr.